comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
Greatest comeback in Super Bowl history.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir. Ingo.
Hallo, grüß dich, freue mich mal wieder.
Ingo Seibert ist heute dabei. Ihr kennt ihn. Ingo Seibert ist ein Freund des Hauses, war ja auch schon oft in unseren Formaten. Jetzt habe ich ihn erstmals für den NFL Boulevard verhaftet, weil ihr kennt Ingo wahrscheinlich hauptsächlich als Kommentator, als Experten bei The Zone. Aber Ingo ist noch viel mehr. Ingo ist nämlich eine Sport-Allzweckwaffe. Du warst früher sehr erfolgreicher Leichtathlet, hast Stabhochsprung gemacht, warst Zehnkämpfer. Dann warst du erfolgreicher Footballspieler, Running Back bei den Cowboys, bei der Galaxy und auch in der Nationalmannschaft. Dann warst du auch noch Anschieber beim Bob. Dann warst du Fitnesstrainer beim Fußballclub 1860 München. Hast die Skiasse Maria Höfel-Riesch und Viktoria Rebensburg unter anderem fit gemacht. Und bist jetzt Betreiber deines eigenen Fitnessstudios MedSport in Hechendorf. Die uns jetzt nicht als Podcast hören, sondern im Bewegtbild können auch ein bisschen sehen, wie es da bei dir aussieht. Ingo, du bist eine komplette Allzweckwaffe. Sag mal einmal vorweg, MedSport, ihr dürft jetzt wieder öffnen, richtig?
Wir dürfen wieder öffnen, ja, allerdings mit Tests, mit Schnelltests, was für uns natürlich schwierig ist von der Organisation her, aber wir müssen das nur 2 Wochen machen. Und dürfen dann wieder ganz normal arbeiten. Und da freuen wir uns natürlich drauf. Nach 5 Monaten Lockdown war es mal wieder Zeit. Und wir machen ja auch wichtige Arbeit für die Gesundheit und insgesamt fürs Immunsystem letztendlich auch. Deswegen sind wir natürlich auch der Meinung, dass das berechtigt war, dass wir wieder aufmachen.
Absolut, sehr gut. Frohes Schaffen wünsche ich euch dann jetzt schon mal. Endlich wieder richtig schaffen. Jetzt hast du ja auch Zeit, jetzt wo NFL Offseason ist. Ingo habe ich eingeladen, weil Ingo ein perfekter Absender ist. Wir wollen euch heute mal so ein bisschen mit in den Kraftraum der NFL nehmen. Ihr wisst, auf dem Platz ist wichtig, aber fast genauso wichtig ist auch im Kraftraum. Die Jungs in der NFL sind wie die Irren da unterwegs. Und Ingo erklärt uns heute netterweise mal, was wird denn da eigentlich trainiert und in welcher Intensität wird denn da eigentlich trainiert? Das kennst du ja aus deiner eigenen Erfahrung und aus deinem aktuellen Job sehr gut, richtig?
Ja, grundsätzlich wird natürlich sehr, sehr viel trainiert. Das Krafttraining hat einen sehr hohen Anteil beim Football, viel höher als zum Beispiel beim Fußball, wo ich ja auch meine Erfahrungen gemacht habe und auch wesentlich höher als in der Leichtathletik. Also es ist schon eine Sportart, wo das im Vordergrund steht. Ist immer Masse mal Beschleunigung und es sollte natürlich viel aktive Masse mit dabei sein und das kann man natürlich durch Widerstandstraining, Krafttraining aufbauen und deswegen hat das einen sehr, sehr hohen Stellenwert und ist ja auch, steht ja jetzt auch wieder an, der Combine für die Nachwuchsstars. Da gibt es ja auch ganz viele Disziplinen, die eben auch sehr kraftbetont sind oder wo eben eine gute Grundkraft eben auch hilft. Letztendlich bei der Schnelligkeit auch mitentscheidend, wie kräftig man ist. Dann der Differenzsprung ist wichtig, Stand-Weit-Sprung. Da brauchst du einfach Maximalkraft in den Beinen, Explosivkraft. Und dann haben wir ja auch die Bankdrückwettbewerbe, wie oft man die 102 Kilo drücken kann oder wenn es abrunden 100 Kilo drücken kann. Und da legen die Trainer dort auch großen Wert drauf. Und es ist natürlich auch bezogen auf die Gesundheit der Spieler ganz, ganz wichtig, dass man die Gelenke schützt, indem man sie stabilisiert und aufbaut.
Die Combine ist ja leider ausgefallen dieses Jahr, auch wegen Corona. Das haben sie ja dann alle so bei ihren Pro Days irgendwie nachgeholt. Genau. Oder machen es jetzt erst in näherer Zukunft. Aber diese Veranstaltung, ich habe sie immer Bundesjugendspiele genannt, irgendwie für NFL-Stars, die hast du dir wahrscheinlich immer ganz besonders gern angeguckt, ne? Wer performt wo, wie?
Ja, und auch gerne gemacht natürlich. Waren meine Spezialübungen mit dabei. Da konnte ich dann immer glänzen. Und das ist natürlich auch immer toll zu beobachten. Ich bin aber eh ein Typ, der ganz gerne nackte Zahlen sieht bei Sportarten. Deswegen habe ich auch gern Leichtathletik gemacht. Da kannst du halt an Hundertsteln abmessen, wie gut jemand ist oder an Zentimetern. Mhm. Auf dem Footballfeld wird das ja auch sehr viel abgelesen. Wie viel Yards schafft man pro Versuch? Wie viele Catches hat man gemacht und so weiter? Also alles viel mit Statistik und Zahlen. Und das macht natürlich Spaß, weil du dadurch hochmotiviert bist und versuchst, dich da immer weiter nach oben zu pushen.
Mir gefällt das ganz gut. Du redest über Sport. Ich trinke dabei. Vielen Dank an der Stelle an unseren Sponsor König Pilsener. Vielleicht einmal grundlegend zum Einstieg in dieses Thema, Ingo. Was wird denn im NFL-Kraftraum trainiert? Um welche oder welche Körperregionen sind besonders wichtig? Arme und Beine nehme ich an. Welche Skills, also so ganz grundlegend, was sind die wichtigsten Körperteile, um es ganz stumpf auszudrücken, für einen Footballspieler?
Die gibt es eigentlich nicht. Es ist der gesamte Körper, der trainiert wird. Und das geht natürlich nicht an einem Tag. Deswegen werden die Trainingsprogramme meistens aufgesplittet. Man hat dann so einen Splitband, wo man Körperteile einteilt auf die verschiedenen Tage und die dann nacheinander trainiert, sodass man letztendlich jeden Körperteil mindestens ein, meistens zweimal die Woche trainiert. Und das natürlich immer abgestimmt und auf das restliche Training, auf das Schnelligkeitstraining, Koordinationstraining und dann natürlich in der Saison auch auf das Footballtraining. Und das muss man dann natürlich auch von den Intensitäten her abstimmen. Aber grundsätzlich wird alles trainiert und natürlich wird ja auch alles abverlangt auf dem Platz. Aber es ist im Vergleich zu anderen Sportarten, wird halt nicht nur sportartspezifisch die Kraft aufgebaut, sondern insgesamt der ganze Körper. Und das ist auch richtig so, wenn es gerade ums Vermeiden von Verletzungen geht. Ganz wichtig ist, und wir haben ja auch einige Nachwuchsspieler hier, die da zuschauen, ganz wichtig ist, dass man nicht ins Fitnessstudio geht und nur die Muskeln trainiert, die man im Spiegel von vorne sieht. Also Brustmuskulatur und Schulter, ein bisschen Bizeps, sondern sind auch die Muskeln wichtig, die man quasi hinten hat. Und wenn man sich daran so ein bisschen hält, dann ist man normalerweise immer auf der sicheren Seite.
Wenn man sich jetzt American Football mal anguckt, das ist ja sehr komplex. Also du musst schnell sein, du musst aber auch sehr schnell vor allem auf den ersten Metern sein. Du musst gut springen können, du musst Kraft haben, um dich gegen deinen Gegenspieler durchzusetzen. Ist das so auch vielleicht im Vergleich zu Bob, wo du ja tätig warst, im Vergleich zu Ski Alpin, im Vergleich zu Fußball und so, schon die komplexeste Sportart?
Auch die sind eigentlich alle relativ komplex gewesen. Und grundsätzlich muss ich auch sagen, dass ich in allen Sportarten, wo ich Sportler trainiert habe, das Krafttraining eigentlich sehr, sehr ähnlich war. Ich finde, es funktioniert nur immer dann nicht, wenn man versucht, von da abzuweichen, was klassischerweise die Experten im Kraftraum schon immer gemacht haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel als Skifahrer versucht, das Krafttraining neu zu erfinden und das irgendwie auf der Piste versucht mit einzubinden, oder meinetwegen eine Beinpresse mit Skischuhen macht, um sich daran zu gewöhnen. Also nur als extremes Beispiel. Oder man versucht als Sprinter in der Hüfttrainingsmaschine das Bein plötzlich möglichst explosiv hochzureißen. Da schädigt man den Körper mehr, als dass es nutzt. Also im Kraftraum wird Kraft trainiert und das mit den klassischen Methoden. Natürlich so ein bisschen Spielereien kann man da schon mit reinbringen. Aber man würde mit klassischem, komplexem Training sehr, sehr weit kommen. Wenn das ausgeglichen ist, dann sorgt man eben auch dafür, dass man nicht unbeweglich wird. Was ja immer die Vorurteile sind gegen das Krafttraining und vor allen Dingen auch seine Schnelligkeit und Explosivität behält. Und auch das ist ja ein Vorurteil, dass man, gibt es natürlich jetzt mittlerweile immer weniger, aber in Fußballerkreisen habe ich früher schon immer gehört, ja, Krafttraining macht ja langsam. Und das ist natürlich kompletter Quatsch, wenn man das ausgeglichen macht und auch in Richtung Explosivkraft geht mit gewichthebertechnischen Übungen, mit Langhanteltraining, Kurzhantelübungen, koordinativ anspruchsvolle Übungen. Wenn man das damit einbindet, dann kommt man da auf jeden Fall weiter, auch was die Schnelligkeit angeht. Und du hast es auch erwähnt, auch was die Sprungkraft angeht. Beziehungsweise man kommt nur dann weiter, ab einem gewissen Alter, wenn man da versucht, sich noch ein bisschen nach oben zu bringen.
Wenn man mal mit NFL-Spielern spricht, wir haben ja manchmal die Gelegenheit, vor allem mit den Deutschen, dann hört man immer so von ihrem Tag, sie müssen, weiß ich nicht, morgens um 5 oder 6 schon an der Facility sein und abends um 20 Uhr ist erst Schluss. Also wie viele Stunden am Tag während einer Saison verbringen denn NFL-Spieler im Kraftraum? Was meinst du?
Also die NFL-Spieler haben natürlich alle Konditionstrainer auch. Bei uns damals war es so, ist allerdings schon eine Weile her, dass wir auch einen ähnlichen Tag hatten. Also wir haben um 6.30 Uhr ging es los bei uns mit Taping. Dann kam schon das erste Meeting, dann Frühstück, dann ist man ins Training gegangen. Da war bei uns zuallererst immer Football-Training. Das war meistens zweigeteilt mit einer kurzen Pause dazwischen. Dann Mittagessen und dann war eigentlich bei uns zur freien Verfügung in Positionsgruppen das Krafttraining angesagt. Und das ist natürlich mehr gesteuert heutzutage. In der NFL ist das natürlich unter der Leitung von Trainern, die dann auch die Programme rausgeben. Und es ist aber schon positionsspezifisch, damit eben auch der Kraftraum nicht zu voll wird. Und da wird sich schon so ein bisschen aufgeteilt. Aber letztendlich hat sich dann da nicht viel getan. Und es wird natürlich auch in der Saison trainiert. Da wird natürlich sehr darauf geachtet, dass die Intensitäten nicht zu hoch gehen und dass da, wo viel Footballtraining oder Kontakttraining war, dann eben drumherum nicht zu viel schweres Krafttraining noch ist, was sonst eben auch Verletzungen drohen. Und zum Spiel runter hin muss man sowieso runterfahren mit der Belastung, damit man eben topfit auf dem Platz ist. Das ist ja das Entscheidende.
Aber um es jetzt vielleicht auch mal in Stunden zu kategorisieren, also die Jungs sind da schon eine Stunde mindestens bis zu 3 Stunden wahrscheinlich im Kraftraum täglich, oder?
Ja, 3 Stunden ist schon extrem viel. Also mit Vorbereitung, Nachbereitung, auf der Rolle noch ausrollen, Faszienrolle, danach nochmal vorne aufwärmen. Wenn man da sich Zeit lässt, kommt man vielleicht auf 2 Stunden. 3 Stunden ist schon viel. Das geht eigentlich mit dem ganzen Footballtraining drumherum und vor allem mit den Meetings, die halt stundenlang auch dauern, geht es nicht. Du musst da von der Birne auch mal irgendwann wegkommen und da halte ich auch relativ wenig davon.
Jetzt ist ja Offseason bekanntlich. Die Saison läuft ja in der NFL über nur 5 Monate. Da könnte man sagen, ist ja ein geiles Berufsleben. 5 Monate hart arbeiten und den Rest faulenzen. So ist es aber ja gar nicht. Wenn man jetzt auf den Social-Media-Kanälen der Spieler rumsurft, sieht man sie trotzdem alle im Kraftraum. Jetzt ist wahrscheinlich die viel wichtigere Zeit sogar noch als in der Season, oder? Weil sie sich jetzt so richtig in Shape bringen und vielleicht das trainieren, was in der Saison zu kurz kommt, oder?
Ganz genau. Also es ist so, dass du in der Saison, wenn du die Spielbelastung hast, ist das so eine hohe Belastung, dass du eigentlich in der Woche nur noch runterfahren kannst. Also es gibt dann wenig massiv schwere Einheiten, sondern da wird dann eigentlich nur noch eingespielt, die Spielzüge und so weiter. Und die Belastung ist dann nicht mehr so hoch. Zum Ende der Woche geht es ja dann runter und es ist dann nur noch dieser Walkthrough da, wo du dann die Bewegungen eigentlich nur noch durchgehst und gar nicht mehr laufen darfst, damit du wirklich die Frische bekommst zum Spieltag hin. Also wenn du schneller werden möchtest, kräftiger werden möchtest oder eventuell auch deine Grundlagenausdauer so ein bisschen steigern möchtest, dann musst du das in der Vorbereitung machen. Und da ist jetzt natürlich, wo mannschaftstechnisch noch gar nichts ist, der beste Zeitpunkt. Und da wird jetzt eigentlich der Footballspieler auch gemacht in der Zeit. Und da kann man sich vor allen Dingen auch mal den Sachen widmen, die für den Körper wichtig sind und für die körperliche Leistungsentwicklung. Das Footballtechnische kommt ja dann, sobald es mit dem Team vorangeht. Aber natürlich versuchen die Spieler auch jetzt schon in Kleingruppen oder Kleinstgruppen, wo sie sich privat zusammentun oder sich einen Personal Trainer holen, an Routen zum Beispiel zu arbeiten. Wenn ich jetzt auf die Receiver schaue, an schnellen Füßen, wenn ich die Running Backs beobachte oder eben auch am Dropback, alles Mögliche, was eben alles nötig ist auf der jeweiligen Position, wird natürlich jetzt auch schon mit eingebunden. Aber meistens ohne Kontakt und deswegen viel Möglichkeit, die Athletik zu steigern.
Du hast Positionen angesprochen. Wenn man sich jetzt mal so ein American Football Team anguckt, das ist ja sehr divers. Also nehmen wir doch mal einen Cornerback, der ist eher klein und drahtig, klein und kompakt. Und du hast einen O-Liner, eher groß und sehr kräftig. Was trainiert ein Cornerback als Beispiel und was trainiert ein O-Liner im Kraftraum?
Also vom Krafttraining her ist es gar nicht so unterschiedlich. Die Cornerbacks sind von Grund auf natürlich wesentlich leichter. Im Essensraum sieht es ganz anders aus. Da wird ganz unterschiedlich gesteuert. Aber es ist so, dass das Krafttraining eigentlich grundsätzlich für jeden gleich sein könnte. Es werden natürlich, die O-Liner bewegen natürlich viel mehr Massen, aber die Inhalte sind nicht unbedingt unterschiedlich, müssen auch nicht unterschiedlich sein, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, der ganze Körper ist wichtig. Wenn wir bei den Beinen anfangen, du musst die Oberschenkelvorderseite trainieren, aber eben auch die Rückseite, kniebeugentechnische Übungen, Langhantelübungen und das muss der Schwere genauso machen wie der Leichte. Weil natürlich die Schweren genauso die Explosivkraft brauchen, nur halt nicht ganz so schnell laufen können, weil sie eben das Gewicht auch mitbewegen müssen. Ja. Aber grundsätzlich gibt es da jetzt nicht so große Unterschiede. Tendenziell verlagert sich es natürlich, wird auf Cornerback-Seite natürlich mehr im Bereich Schnelligkeit gemacht, Nuancen mehr und vielleicht auch längere Läufe, weil die eben auch gefordert sind. Und der O-Liner beschränkt sich dann, der macht ja auch Schnelligkeitstraining, beschränkt sich dann aber auf kürzere Läufe und schaut eben, dass er bei der Laufkoordination seine Gelenke einigermaßen schont. Also der kann natürlich nicht ganz so oft schnelle Läufe machen auf hartem Untergrund, eventuell mit Spikes, wie eben der Leichte, der dann so ein richtig leicht erledigt technisches Training auch macht.
Stichwort Ernährung. Ich glaube, eine gute Arbeit im Kraftraum bringt wenig, wenn man sich nicht auch oder wenn man nicht auch auf seine Ernährung achtet. Wenn die jetzt so, sagen wir mal, von morgens um 6 bis abends 20 Uhr in der Facility sind, das sind 14 Stunden. Wie oft wird da gegessen und was wird da gegessen?
Also wir haben 3-mal am Tag gegessen. Wir hatten 3 Köche, die uns verschiedenste Sachen gemacht haben und dann das Buffet aufgebaut hatten. Aber der Sportler nimmt natürlich ganz viele Zwischenmahlzeiten auch. Ob das jetzt ein Eiweißshake ist, Zusatzernährung oder dann ein Happen zwischendurch. gibt da auch ganz, ganz große Unterschiede in der Ernährung. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Ausmaße. Das war damals noch nicht so extrem, das ist aber heute natürlich mehr. Da gibt es auch natürlich einige Spieler, die dann einen Personal Coach haben, der Spezialgebiet Ernährung auch hat. Es gibt wahrscheinlich im Footballbereich auch schon Veganer, die eben versuchen, darüber sich fit zu halten oder Verletzungen zu vermeiden. Ich bin da völlig offen. Ist nicht mein absolutes Spezialgebiet, aber ich habe auch damals schon natürlich sehr, sehr drauf geachtet. Also ich habe versucht, alles auszuschöpfen, was eben geht, und habe dann versucht, eben möglichst gesund mich zu ernähren, möglichst ausgewogen. Aber es war jetzt noch nicht auf dem Level, wie das heutzutage ist.
Also wer viel verbrennt.
Aber ich habe halt Junkfood vermieden und wenig Süßigkeit gegessen. Das hat damals schon gereicht. Und dann galt man schon als einer, der Ernährungsguru ist.
Genau. Heutzutage, Tom Brady lässt grüßen, ist das, glaube ich, alles noch ein bisschen professionalisiert. Seine Lieblingseissorte ist ja zum Beispiel auch Guacamole, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist ja schon absurd. Aber wer viel verbrennt, muss auch viel essen. Ich glaube, das gilt immer noch, oder? Dieses Motto?
Ja, natürlich. Und das ist, die Nährstoffe sind ganz, ganz wichtig. Die brauchst du natürlich, wenn du hart trainierst. Und du musst natürlich auch schauen, dass du direkt nach der Trainingseinheit sofort wieder zuführst Nährstoffe, weil du sonst in ein Loch fällst. Proteinsynthese, Glykogenloch sind da so ein paar Schlagwörter, und die müssen vermieden werden. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich gut und gesund ernährt.
Chris Esala, der 2018 und 2019 zum Kader der Baltimore Ravens gehört hat, im Practice Squad, der jetzt künftig in der ELF für Ingolstadt spielt, der hat vor ein paar Wochen auch im NFL Boulevard so ein bisschen von seiner Zeit bei den Ravens berichtet und hat halt gesagt, in der Kabine das Einzige, was zählt, ist Leistung, sonst wirst du da nicht respektiert. Würdest du oder hast du da auch so Erfahrungen gemacht, das sind ja alles Alpha-Männchen, dass da dann auch untereinander so Wettbewerbe oder so stattfinden? Na, zeig doch mal, wie viel du kannst, und ich wette, ich kann mehr stemmen als du und so. Also ist das schon, dass man sich dann auch gegenseitig pusht oder dass es so Art Prämienspiele untereinander gibt?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja sehr positionsabhängig. Man ist ja dann immer so in Gruppen. Und ich hatte in meinem ersten Jahr auch gleich einen Agenten. Das hat man mir damals empfohlen. Und das Erste, was der mir auf dem Weg mitgegeben hat, ist, dass ich auf keinen Fall irgendwo zu schüchtern sein soll, dass ich mich positionieren soll, dass ich meine Stärken nach vorne tragen soll und auf keinen Fall Schwäche zeigen soll. Das war ganz, ganz wichtig im Trainingslager, wo wir eben noch viele waren und dann danach welche gecuttet wurden. Und da war es immer gut, wenn man irgendwas hatte, wo man besonders gut war. Und das hat man dann natürlich zur Schau getragen. Das, denke ich mal, ist heute immer noch so. Natürlich wird sich immer, Footballer sind Competer, da wird sich immer gemessen. In jeder Lage, wir waren vorhin beim Essen, da geht es dann teilweise auch darum, dass die O-Liner, wir hatten mal so einen Wettkampf bei uns im Club, wer die meisten gekochten Eier essen kann. Der Rekord war dann, glaube ich, 31 Stück von einem. Ja. Und so geht es aber überall weiter. So ist auf dem Platz natürlich, wer ist der Schnellste, wer kann am höchsten springen, wer fängt die meisten Bälle mit einer Hand. Und im Kraftraum ging es dann natürlich auch immer weiter. Und wer dann natürlich gut war, der konnte da glänzen, und andere waren eben dann schnell. Jeder hat versucht, irgendwo eben was möglichst gut zu können.
Und hast du dir
das ist einfach beim Football so, das schätze ich auch sehr, das ist diese Competition, die halt immer da ist.
Hast du dir nebenbei noch so ein zusätzliches Taschengeld verdient oder wurdest du oft zum Essen eingeladen, wenn du dann mal gewonnen hast? Oder um was geht es dann da in diesem teaminternen Wettkämpfen?
Also ich habe in der Tat sehr, sehr viel Geld gewonnen, weil wir nämlich immer versucht haben, den Ball, den Football, möglichst nah an die Endzone zu schießen. Aus 20 Meter Entfernung quasi einen kurzen Punt zu machen. Wer in die Endzone reingekommen ist, hat sowieso verloren. Mhm. Das war der Sieger, der am nächsten rankam. Und das muss ich schon sagen, damals zumindest konnten die Amerikaner gar nichts mit dem Fuß. Und ich war ja als Kind auch mal im Fußball und ich konnte das besonders gut und habe dann ständig irgendwas gewonnen. Wir haben dann tatsächlich auch um Geld gespielt. Da war ein kleiner Nebenverdienst.
Ah, geil, cool.
Und, da waren viele Zocker auch im Team, die hat man da immer wieder reizen können. Ja. Das konnte ganz gut.
Super. Wenn man sich jetzt mal so anguckt, das sind ja alles wirklich Vollathleten. Das sind ja Maschinen. Trotzdem muss man sich ja mal fragen, wie kann ein Körper sowas eigentlich aushalten? Können die das aushalten, weil sie halt ab der Highschool eigentlich schon darauf gedrillt werden? Oder gibt es auch so Geheimnisse, in Anführungszeichen, so Powerbooster, um die Belastung zu regulieren?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass der Körper sich natürlich anpasst auf eine Belastung. Das heißt, du musst schauen, dass du möglichst früh gute Akzente setzt, nicht zu früh, und es soll aber auch nicht zu hoch sein, weil der Körper verzeiht dir nichts. Also es ist nicht so, dass du eine Anpassung hast in dem Sinne, ich trainiere immer mehr und der Körper verträgt immer mehr. Man muss dem Körper dann schon auch immer wieder pausen können und muss das Training irgendwann anfangen, richtig zu steuern. Weil sonst wäre es ja einfach, ist der Beste, der am meisten trainiert. Das ist aber nicht so, sondern es sind manchmal die am besten, die im entscheidenden Moment dann auch mal rausnehmen aus der Belastung und etwas weniger machen. Das ist im Krafttraining wichtig, im Sprinttraining noch viel wichtiger. Wer da jedes Mal versucht, maximal schnell zu sprinten, der wird sich irgendwann ein Faserriss holen. Die Erfahrung haben wahrscheinlich viele von den Zuhörern auch schon gemacht. Und da kann man dagegen steuern, indem man die Intensitäten steuert. Und was natürlich hilft, ist Zusatzernährung. Neuerdings, das macht meine ganze Crew hier, hauen sich Booster rein vom Training. Das ist natürlich was quasi legal ist, aber trotzdem einen Effekt hat. Spricht auch nichts dagegen. Da ist halt Taurin mit drin, Alanin, was so ein bisschen im Gesicht bitzelt, Koffein, also alles nicht verboten. Und das kann man natürlich machen. Und dann vor allen Dingen gehört eben auch die Ernährung danach und davor mit dazu, dass man genügend Schlaf natürlich auch, muss ich sagen, wenig Alkohol, wenig feiern. Wenn man da ein bisschen aufpasst, dann verträgt der Körper natürlich auch ein bisschen mehr.
Wenn man aber mal ein bisschen zurückblickt, also ich würde jetzt mal einen Sprung zurück in die 80er machen zu Lawrence Taylor, also wahrscheinlich der beste Verteidiger, der je in der NFL irgendwie gespielt hat, so wenn man mal so das Brachiale nimmt. Der aber gesagt hat nach seiner Karriere, er hätte halt auch oft gekokst, er hätte Kokain genommen. Da frage ich mich dann immer, weil du sagst, viel Schlaf und man muss nüchtern sein und so weiter. War das einfach eine andere Zeit? Oder wie konnte so einer dann so erfolgreich werden? Oder war es gerade das Koks, weil er so viel Schmerzen hatte und so weiter, um es auch mal
in den Boulevard des Geschichtes zu schieben? Es ist grundsätzlich so, dass der, also ich kenne natürlich all die Geschichten, die auch wahr sind, die gibt er ja auch selber zu. Und ja, das ist natürlich, das war auch in der Phase, ich kann es jetzt aktuell, bin ich zu weit weg, kann ich es nicht beurteilen, aber damals in seiner Phase war es natürlich auch so, dass die auch schön substituiert haben und du dann, egal was du machst, natürlich deine Leistungszuwächse hast. Aber man sieht es ja an vielen seiner Kollegen von damals, dass die natürlich dem Ganzen auch Tribut zollen. Also das rächt sich irgendwann. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass wenn er sich vorbereitet hätte, wie Tom Brady mit seinen Methoden und so weiter und gelebt hätte, wie ein absoluter Vollprofi, und da gibt es ja mittlerweile einige, dann wäre er vielleicht sogar noch ein Ticken besser gewesen. Ich bin allerdings ein absoluter Fan von ihm und deswegen verzeiht mir das natürlich alles. Ja. Und vielleicht gehört es aber auch zu seiner Persönlichkeit dazu, in dem speziellen Fall. Auch grundsätzlich kann ich das natürlich wirklich sagen, dass das natürlich schadet und du es leichter hast, wenn du dich da vernünftiger verhältst. Aber da haben wir ja immer wieder gesehen, dass es absolute Supertalente gibt, denen der Körper einiges verzeiht und die es trotzdem schaffen. Aber da sollte man sich kein Beispiel nehmen, weil wenn man nicht dieses Supertalent hat, wird man mit dem Lebenswandel auch nicht nach oben kommen.
Naja, vor allem sieht man ja, nach der NFL-Karriere ging es ja nicht weiter bergauf mit Lawrence Taylor, sondern eher in die andere Richtung.
Ja, und ich muss auch noch dazu sagen, ich empfehle meinen oder habe meinen Sportlern auch nicht alles empfohlen, was ich so gemacht habe. Ja. Ich konnte auch ganz gut feiern und als Trainer bist du verpflichtet, sowas zu sagen, dass das natürlich schädlich ist und trotzdem habe ich es auch gemacht. Ich meine, wir waren damals auch keine braven Jungs. Ja. Von den die Zuschauern kennen mich auch einige und ich mag jetzt auch nicht, dass mich der Blitzschlag trifft.
Sehr gut. Ein aktueller Star, über den wir reden müssen, ist James Harrison, Verteidiger, den wahrscheinlich alle von den Steelers kennen, der jetzt, ich weiß nicht, ich glaube so 2 oder 3 Jahre schon nicht mehr spielt, der aber trotzdem noch auf seinen Kanälen uns den Atem raubt, weil es einfach unfassbar ist, was der da vor sich hinschiebt. Ist der A süchtig in deinen Augen? Kann der nicht aufhören? Oder sollte er sogar in deinen Augen auch gar nicht aufhören, weil er das halt 20 Jahre, dieses immense Krafttraining gemacht hat und dann irgendwie, also dieses Abtrainieren, das ist ja auch immer ganz wichtig. Also wäre das sogar kontraproduktiv, wenn er jetzt plötzlich nicht mehr pumpen und ins Fitnessstudio gehen kann, deiner Meinung nach?
Na, grundsätzlich ist es so, wenn du die Muskulatur erarbeitet hast, macht es natürlich keinen Sinn, die komplett wieder gehen zu lassen, weil die Muskulatur natürlich auch die Gelenke stabilisiert, Sehnen und Bänder entlastet. Man sollte nur natürlich aufpassen, dass man das Ganze dem Alter anpasst. Und ich sage es jetzt mal, ein bisschen abtrainiert. Also du solltest es nicht auf dem hohen Level probieren. Bei mir ist es auch so, wenn ich schwerste Belastungen noch eingehe oder denke, ich bin jetzt 48, mag es gar nicht sagen, aber im Kopf weiß ich noch genau, wie es geht. Und wenn ich dann immer mal wieder was mache, was ich eigentlich nicht mehr machen sollte, dann kriege ich auch die Rechnung dafür. Hm. Also ich bin gerade an der Schulter operiert wieder. Das war jetzt auch ein Altschaden vom Football letztendlich. Und man muss dann einfach so ein bisschen vorsichtiger sein. Wenn das nicht ist, wird ihm vielleicht auch mal sowas passieren. Aber auch da kommt man natürlich schneller drüber. Wenn man sportlich ist, viel Muskulatur hat, kann er ja danach dann auch wieder aufbauen. Und also grundsätzlich bin ich d'accord, dass er weiter auch gerne hochintensives Krafttraining macht. Der braucht es wahrscheinlich von der Birne auch und vom Ego. Aber darf ein gewisses Maß halt nicht überschreiten.
Aber bist du auch beeindruckt, wenn du seine Videos siehst, also was der da vor sich hin schiebt und was der alles in die Luft hebt?
Ja, das war ich ja damals schon, aber da gibt es viele in der NFL, die eben so extreme Lasten bewegen. Und es ist allerdings auch bei mir so, dass ich, was die Kraft angeht, eigentlich fast nichts verloren habe zu meiner aktiven Zeit. Es ist dann eher die maximale Sprints zum Beispiel, muss man schon sehr, sehr gut vorbereiten, dass man sich da keine Verletzung holt oder mal die Achillessehne einreißt oder sonstiges. Mhm. Oder so Sprungbelastungen. Aber das reine Krafttraining, das kann man eigentlich bis ins relativ hohe Alter, da bin ich jetzt noch nicht, aber kann man dann schon gerne weitermachen. Und da wird man auch nicht ganz so viel verlieren. Und deswegen überrascht es mich nicht, dass er jetzt immer noch solche Lasten bewegt. Verfolgt ihn ja schon seine ganze Karriere lang und ist auf jeden Fall spannend.
Wahnsinnstyp. Ich kann da nicht so richtig mitreden. Du schon. Kann Krafttraining süchtig machen?
Ja, klar, aber eher im positiven Sinne. Alles, was ich bin ja gerade in meinem Fitnessstudio, das mit meinem Partner zusammen mache, der auch sein Leben lang Krafttraining gemacht hat. Und es ist einfach so, wenn man das mal gespürt hat, was das für Effekte hat und man mal diese Stabilität gespürt hat und man geht dann länger nicht, dann verliert man das natürlich auch wieder. Und das will man nicht. Das ist das, was den Effekt ausmacht. Also du willst einfach das nicht mehr missen. Und gleichzeitig gibt es dir natürlich auch eine Befriedigung. Ich habe meine Diplomarbeit darüber geschrieben, wie sich Wohlbefinden verändert vor dem Krafttraining und dann der Zustand nach dem Krafttraining. Und da gibt es eindeutige Beweise, dass du eben auch vom Wohlbefinden her dich steigerst. Und das will natürlich jeder haben.
Jetzt sind wir ein bisschen weg von den USA, also nicht ganz dicht dran, aber trotzdem wirst du ja auch viele noch von damals kennen und auch jetzt aktuell aus der NFL. Wird da gute Arbeit geleistet oder kann man das noch ein bisschen perfektionieren in deinen Augen?
Die Frage habe ich jetzt gerade nicht verstanden, musste mal kurz wiederholen. Ich hatte gerade
schlechten Empfang. Wir sind ein bisschen weg von der NFL. Die USA ist weit weg und so. Wir sind ja jetzt keine tatsächlichen NFL-Kabinen-Insider. Trotzdem wirst du ja auch immer verfolgen, was da gearbeitet wird, auf was gesetzt wird, was gerade in ist und so weiter. Wird da in deinen Augen immer ist die NFL ein Innovationsträger, was so Krafttraining angeht? Kannst du das beurteilen?
Ja, ich würde eher sagen, dass man da sich nach wie vor auf das Klassische besinnt. Also es ist schon so, dass man da, was ich beobachte, relativ klassisches Krafttraining macht, also in den Kerninhalten. Aber natürlich sind die Auswüchse, das hat ja jeder einen Personal Trainer, der sich natürlich was ausdenkt und sich von der Masse abheben möchte. Und da sieht man dann immer wieder neue Inhalte. Also was zum Beispiel ganz, ganz spannend ist, wenn man mal Alvin Kamara verfolgt, was der so für Übungen macht. Der macht sehr, sehr viel Isokinetik, sehr viel Koordinationstraining zum Krafttraining mit dazu. Aber auch der bewegt schwerste Lasten mit der Langhantel. Also den Kern hat eigentlich jeder. Und dann gibt es natürlich noch viele, die koordinativ etwas mehr machen, die mehr Core-Training machen, die mehr so in die Richtung Freeletics gehen. Aber letztendlich machen die allermeisten wirklich so ganz klassisches Krafttraining auch, wie man es kennt, mit gewichthebertechnischen Übungen, Power-Cleans, Snatch, alles Mögliche, was da gibt. Und vor allen Dingen Squats. Kniebeuge ist halt die Königsübung. Und da sieht man ja auch, wenn sich College-Spieler wieder bewerben, sieht man im Moment ja, weil der Combine ausgefallen ist, wie sie sich im Kraftraum mit ihren Mannschaftskollegen an irgendwelche ganz hohen Lasten hinbewegen. Und du merkst, dass da viel Wert drauf gelegt wird. Und das kann ich wirklich sagen. Und mein Partner, der Olli, hat die Erfahrung auch gemacht. Beim Fußball spielt es überhaupt keine Rolle. Also wenn du da sagst, ich kann 140 Kilo Tiefkniebeuge machen, dann sagen die alle, ja, aber kannst du auch einen Flatterball? Und das wäre im Football, kannst du damit viel mehr Eindruck schinden. Und es ist auch da, es hat einen viel höheren Stellenwert, auch bei den Trainern. Und die Trainer, also so Head Coaches, so Oldschool Head Coaches, die kennen sich natürlich nicht aus mit dem Krafttraining, die gestalten das auch nicht. Die wissen aber um die Bedeutung, das haben die auch eingeimpft bekommen. Und deswegen lassen die da die Konditionstrainer das auch machen.
Wenn ich mich richtig erinnere, bist du Fan der Cowboys, richtig?
Ja.
Also nehmen wir mal an, Ingo, Jerry Jones ruft dich an. Hey, Herr Seibert, ich habe gehört, Sie sind ein Guter, ich würde Sie gern zu meinen Cowboys hören. Und du wirst Head of Athletic, Head of Conditioning, was auch immer, Head of Kraft. Was würdest du bei den Cowboys dann, oder worauf würdest du vor allem den Fokus legen?
Also ich gehe erstmal davon aus, dass jedes Team in der NFL da top besetzt ist. Also ich will mich da jetzt auch nicht zu groß machen. Ich denke, dass die da alle super Leute dran haben und auch mehrere, die alle Experten in ihrem Fach sind. Und natürlich bin ich sehr selbstbewusst und halte es für mein Spezialgebiet. Ich würde mit meinen Ideen bezüglich Trainingssteuerung vielleicht noch ein bisschen was Innovatives reinbringen. Aber letztendlich, denke ich mal, wären wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Was mir sehr gut gefallen würde, weil wenn ich mit meinen Konditionstrainer-Kollegen im Fußball geredet habe, dann war das, als würden zwei Welten aufeinander prallen. Und im Football wären wir uns da sehr, sehr einig wahrscheinlich, gehe ich davon aus. Zumindest war das mit meinen damaligen Trainern so. Und wenn ich jetzt so beobachte, was gemacht wird, wie sich vorbereitet wird, was laufkoordinativ gemacht wird und auch sprintspezifisch gemacht wird, da bin ich, glaube ich, ziemlich nah dran. Bei mir ist es so, dass ich als so ein bisschen davon weggekommen bin. Ich war, als ich selber Spieler war, habe ich die erste Phase meiner Karriere viel zu viel trainiert, war ständig im Übertraining, habe mich damals noch nicht verletzt, weil ich einfach viel wegstecken konnte und relativ hart war. Aber die Leistung hat halt gelitten. Und ich bin dann erst richtig gut geworden, als ich dann noch nebenbei studiert habe und das dann ein bisschen stressiger geworden ist und ich ein paar Trainingseinheiten weglassen musste und habe mich dann gerade in der Boxsaison auch öfter verletzt, weil ich immer zu hoch drin war und immer schnelle Läufe und dann habe ich eben die entscheidenden Trainingseinheiten weggelassen, wo ich mich immer verletzt hatte. Das hat sich dann schon immer so angebahnt und dann habe ich gemerkt, dass wenn man so wellenförmig die Intensität nach oben steigert, wesentlich besser fährt, als wenn man so linear nach oben geht. Und geht dann auch ohne Doping, weil du somit eben keine Barrieren aufbaust, sondern immer wieder auch deine Erholungsphasen bekommst. Weil linear nach oben, das geht nur, wenn du eben auch pusht, wie ich das nenne. Und diese wellenförmige Intensitätssteuerung, das, denke ich mal, fänden die Football-Coaches auch ganz interessant. Mhm. Kann aber sehr, sehr gut sein, dass einer dieser klugen Köpfe da selber schon drauf gekommen ist. Weil letztendlich ist es so, dass das jeder Spieler natürlich merkt, der mal zu hoch reingegangen ist oder zu spät rausgegangen ist aus der Belastung vorm Spiel, zu viel gemacht hat und dann einfach richtig müde in den Spieltag reingegangen ist. Wem das einmal widerfahren ist, der macht es nicht mehr. Bei mir war so ein Aha-Effekt, wir hatten unsere Spiele immer um 7 Uhr abends und ich dachte immer, ich müsste die Füße hochlegen. Und bin dann den ganzen Tag nur rumgeflaggt im Hotelzimmer, habe dann was gegessen, wieder sofort Füße hochgelegt. Und ich war dann am Abend richtig müde und habe dann gemerkt, dass ich am Tag vorher und zwei Tage vorher zwar wenig machen muss, aber am Spieltag in der Früh quasi so einen leichten Auftakt machen muss. Da bin ich dann immer 5 bis 10 Minuten gejoggt, mich kurz angedehnt, wie man es vorm Spiel macht, 2, 3 Bahnen Laufkoordination, dann gleich wieder fertig und dann konnte ich mich auch wieder hinlegen. Ja. Aber dieser kurze Push für den Kreislauf, dieses Anschwitzen, das war für mich ganz, ganz wichtig und viel, viel besser als eben das pure Rumflacken dann. Aber das kriegt jeder Spieler dann für sich so ein bisschen raus. Und wichtig ist natürlich, dass die Trainer auch lernen, da zu steuern. Und da ist es so, wenn du verlierst, ist ganz oft der Grund auch, dass du körperlich nicht fit warst. Das beobachten wir ja auch immer, dass Auswärtsfahrten schwieriger zu gestalten sind als Heimspiele, dass du in der kurzen Woche auch eventuell Probleme bekommst. Das ist grundsätzlich kein Problem, wenn du mal Sunday spielst und dann Thursday Night Football Game hast. Grundsätzlich von der Steuerung kein Problem, aber dann darfst du halt dazwischen nichts machen. Und ich denke schon, dass ich da ab und zu mal beobachten kann, oh, die haben da doch nochmal was ausprobiert und haben viel trainiert und stehen einfach insgesamt relativ platt auf dem Platz und verlieren individuell. Und deswegen für den Trainer ist es auch ganz, ganz wichtig, dass er da natürlich von der Steuerung das mitbedenkt und er hat aber natürlich seine Coaches, auf die er da auch sehr viel hört und da ist die NFL herausragend, muss ich echt sagen. Weil das ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied zu den Sportarten, die ich hier in Deutschland so kenne. Aber da gibt es aber auch Stärken in anderer Hinsicht.
Eine letzte Frage hätte ich noch, Ingo, die ist ein bisschen gemein, weil du musst spontan sein. Du bist ja in sehr vielen Sportarten zu Hause, du hast sehr viele Menschen getroffen. Wer sind denn so deine persönlichen Top 3? Könntest du die zusammenstellen? Also wer ist in deinen Augen so ein absoluter Vollathlet, so ein sehr fitnessaffin, wen du mal getroffen hast oder vielleicht auch nur aus der Ferne irgendwie verfolgt hast? Gibt es so die persönlichen Top 3 von Ingo Seibert?
Oh, das ist jetzt echt sehr, sehr spontan. Aber wir haben vorhin vor der Sendung über Sergej Bubka geredet, gegen den ich ja mal so einen Showwettkampf machen durfte als kleiner Pimp.
Ja.
Und mit dem habe ich eine Woche trainiert und der war unglaublich. Der konnte ja damals 8 Meter weit springen, auch ist 10,2 auf 100 Meter gelaufen. Ich habe ihn beim Turnen gesehen und hat er eigentlich performt wie ein richtiger Turner. Und das war einfach für mich damals einer der Monsterathleten. Den würde ich in der Tat auf 1 setzen, weil er auch damals Rekorde gebrochen hat, noch und nöcher und damals auch Maßstäbe gesetzt hat, die jetzt zwar gebrochen werden, aber er hat sich damals sogar noch ein bisschen zurückgehalten.
Ganz also, kurz, weil Ingo und ich hatten uns tatsächlich witzigerweise über Sergej Bubka, bevor wir hier auf Aufzeichnen gedrückt haben, unterhalten. Sergej Bubka, Stabhochspringer, Weltrekordhalter, ewig. Also ich war da klein, als der erfolgreich war. Ich habe den sehr gefeiert. Aber falls euch Sergej Bubka nichts sagt, den müsst ihr auf jeden Fall googeln. Super Typ.
Ja, es gibt seit 1983 Leichtathletik-Weltmeisterschaften und bis 1997 hieß jeder Weltmeister Sergej Bubka, also nur um das mal einzuordnen.
Krass.
Und natürlich auch Olympiasieger und jetzt im IOC habe ich ein bisschen die Spur verloren. Also den würde ich an Nummer 1 setzen. Ja. Nummer 2, wenn ich spontan sein muss, Bo Jackson.
Bo knows.
Ja, genau. Super Footballspieler, super Baseballspieler, aber auch ein über 8000 Punkte Zehnkämpfer. Ich glaube, 8260 Punkte hat er einfach mal so gemacht nebenbei und deswegen für mich natürlich auch ein ganz krasser. Und wenn ich jetzt mal in die neuere Generation gehe, ich habe ja auch mal in Zehnkämpfer trainiert und es war wirklich schwer. Wen ich da im Moment aktuell sehe, wäre zum Beispiel Kevin Mayer, der Zehnkämpfer, der aktuelle von Frankreich. Der macht auch Leistungen, das finde ich fast unmöglich, wie man da in 10 Disziplinen so krass vorne mit dabei sein kann. Und weil ich selber eben auch mal einen trainiert habe und weil ich selber auch mal probiert habe und da so schlecht war, finde ich das mords beeindruckend. Aber und ich würde ganz gern noch auf Platz 3 zeitgleich Dirk Nowitzki mit dazu nehmen. Erstens, weil er eine tolle Karriere hat, aber weil er einfach so ein lieber Typ ist.
Sehr gut.
Also von der Athletik her sehe ich den nicht ganz so, also auf keinen Fall auf der Stufe mit den dreien, aber so insgesamt Persönlichkeit, sportliche Erfolge, sportliche Performance, Konstanz, Vermeiden von Verletzungen gehört der auf jeden Fall für mich auch noch mit dazu.
Habt ihr eine gemeinsame Vergangenheit? Also hast du dem auch ein bisschen geholfen oder seid ihr euch begegnet?
Nee, nur gemeinsam Dallas-Fans. Und
okay.
Damit sind wir Leidensgenossen.
Sehr gut. Ingo, das war super. Vielen, vielen Dank. So haben wir alle mal so ein bisschen so einen Einblick bekommen, was da eigentlich so in diesen Räumen so vor sich geht. Man sieht hinter dir dein Fitnessstudio, nochmal gesagt, Medsport in Hechendorf. Falls ihr da irgendwie um die Ecke seid oder dort wohnt, ich glaube, ihr freut euch nach 5 Monaten Lockdown über jeden Besuch, oder?
Ja, natürlich. Es geht wieder los und das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir machen hier ganz wichtige Arbeit für die Gesundheit. Vor allen Dingen, wir haben sehr viele Senioren hier. Und die leiden enorm unter diesem Sportverbot, das wir hatten. Wir haben Herzgruppen, Parkinson-Gruppen, Sturzprophylaxe. Und das ist alles, was jetzt gerade brach liegt, aus unserer Sicht ein bisschen zu lang und nicht gut.
Ja.
Aber wir schauen jetzt nach vorne und schauen, dass wir jetzt wieder das alles aufholen und hoffen, dass wir jetzt möglichst lange am Stück arbeiten dürfen.
Spätestens ab September hören und sehen wir dich auch wieder bei DAZN, aber vorher sicherlich auch nochmal in der Footballerei. Vielen, vielen Dank für deine Expertise und für deine Zeit.
Gerne.
Danke euch. Falls ihr Fragen habt noch an Ingo oder vielleicht auch eine Top 3 Vollmaschinen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Auch da, wisst ihr, haben wir immer einen Blick drauf. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Ciao.
Rest one, Aaron Hernandez.
Here comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
OBJ! OBJ! The greatest comeback in Super Bowl history.